Klein, aber hart.
Präsentiert von 1. Energie in Sachsen. Bei 1 gibt's bis zu 400 Euro Bonus für grünen Strom und günstiges Gas. Wechseln Sie jetzt und genießen Sie 24 Monate Preissicherheit. 1.de/fix24.
Und damit einen wunderschönen guten Morgen. Das sind wir alle wieder. Was heißt guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, was auch immer, wo auch immer, wann auch immer ihr uns hört, liebe Podder und Podderinnen.
Gute Nacht. Jetzt geht's wieder los mit dem Podcast. Gute Nacht.
Hallo, das ist die Erwartungshaltung.
Ja. Also du hast so viel Kritik bekommen für diese Einstellung.
Was? Ja? Ich?
Meine positive Einstellung jetzt zu diesem Podcast. Ja? Also, nee, also weil sie immer an uns rum kritisiert. Weil sie letztens war doch Post, dass du einfach das dann stimmt. immer rausgehst und sagst so, ich lasse die Jungs mal reden.
Nee, aber das ging nicht um Kritik an euch. Aha. Das ging um Kritik an dir.
Ich weiß gar nicht mehr,
wie er hieß. Ich glaube, irgendeiner hat auf alle Fälle geschrieben, dass ich immer so entnervt stöhnen würde, wenn der André was sagt. Genau. Und das würde er von seiner Frau zu Hause kennen und deshalb würde er da so sensibel drauf reagieren. Insofern muss ich jetzt mal nett sein.
Sag mal nett, bitte.
Ja. Ja. Also André, ich freue mich auf den Podcast mit dir.
Ja, sehr schön. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid, liebe PodderInnen. Ja, wir gendern das mal durch, PodderInnen, obwohl das immer wieder für viel Diskussion sorgt. Ja, um uns erstmal vorzustellen, hier ist der Podcast der Herzen mit unserem kleinen Nordrhein-Westfalen, unserem Michael Klein.
Ach, hallo, ja. Guten Tag.
Ja, und ist das eigentlich schon Bashing, wenn man das so macht jetzt? Nordrhein-Westfalen, Klein und das Ganze so ein bisschen in dem Kontext arm und jetzt müssen wir mal zusammen, Christine. 1, 2, 3. Ist das schon Armin Laschet-Bashing oder war das noch einigermaßen neutral?
Christine, du musst mir helfen. Wie geht dieses genervte Stöhnen? Wie war das?
Wichtig ist so ein Schmatzer vorher so.
Ach so, der Schmatzer.
Ah. Ach so, dieses nochmal.
Genau.
Ja, also es ist ja eine Tatsachenbehauptung. Also NRW ist ja arm in weiten Teilen, das muss man einfach sagen. Im Gegensatz zu Berlin ist NRW auch nicht sexy. Mhm. Also Berlin war ja immer arm und sexy, NRW ist einfach nur arm. Ja, und die Steigerung von arm ist Armin. Also insofern.
Warte mal, man kann auch entrüstet sein, einfach mit diesem. Ja, kennt das? Dieses. Also es gibt unterschiedliche Varianten.
Der Entrüstung?
Ja. Ein. Das ist eher so Zuspruch, ja? Das ist dann eher, komm her, ja? Und dann dieses, das ist auch schon, das reicht schon manchmal, ja? Wenn dieses.
Aber das ist doch sowas, wenn einem selbst dieser ganz blöde Gag nicht eingefallen ist und so man einerseits denkt, was für ein Scheiß erzählt er und andererseits, hätte mir auch einfallen können.
Ach, ja, der Armin Laschet. Das ist natürlich ein großes Thema. Wir sind ja Wochenrückblick, wir sind kulturelle Orientierung und selbstverständlich auch Diversität, liebe PodderInnen. Und das große Thema in dieser Woche natürlich Armin Laschet, die personifizierte Niederlage der Union in dieser Bundestagswahl, in der zurückliegenden jetzt 12 Tage. 12 Tage liegt sie zurück, die Bundestagswahl. Und heute schreiben wir Donnerstag, den 7. Oktober, jetzt wo wir diesen Podcast gerade aufzeichnen. Das heißt, heute gibt es die ersten Sondierungsgespräche. Olaf Scholz wird jetzt zum Ampelmännchen, wenn ich das so sagen darf, weil es wird wohl tatsächlich auf die Ampel hinauslaufen, glaube ich. Denkt man.
Also denkt man im Moment. Das ändert sich ja alle 3 Stunden wieder, wenn man dann denkt, vielleicht doch noch ein bisschen Jamaika oder so. Und viele haben ja die Befürchtung, es läuft wieder auf die Große Koalition hinaus. Also im Moment ist die Ampel tatsächlich das Wahrscheinlichste, ja.
Große Koalition. War das jetzt richtig? Oder Christine kann das besser?
Nein, ich soll das doch nicht mehr machen.
Aber wir müssen uns ans Zitat dieser Woche erinnern und möchten das hier in diesem Podcast auch verewigen. Der Keks ist noch nicht gegessen. Robert Habeck, der Keks ist noch nicht gegessen, auch wenn man sich jetzt zu dritt zusammenhockt. Das ist ja insofern schon die Besonderheit. Das heißt, bisher gab es ja nur bilaterale Gespräche, also entweder zwischen der SPD und der FDP oder der SPD und den Grünen oder der Union und den Grünen. Aber diese Dreierkonstellation, dass es jetzt eben tatsächlich auf diese Ampel hinausläuft, also Rot, Grün und Gelb, das findet heute zum ersten Mal statt.
Aber ist es nicht erschreckend, dass von all diesen Statements, diese Kamerastatements, die es ja immer hintergibt, da stehen die da und du weißt ja im Prinzip genau vorher, was sie sagen. Also, dass die CDU drum buhlen muss, dass sie sagen, wir erkennen viele Gemeinsamkeiten mit der FDP, dass die FDP dann anschließend sagen muss, ja, das ist ja schon unser Wunschpartner, aber wir müssen es uns ja offen halten. Und das muss man dann in Worte fassen und so macht das ja jede dieser Parteien, dass du im Prinzip genau vorher weißt, was ist die Absicht dahinter. Und die sondern solche Worthülsen ab, dass da eigentlich nichts von hängen bleibt, außer der Keks ist noch nicht gegessen.
Und da frage ich jetzt mal Christine als Männerversteherin, der Robert Habeck, das ist ja schon ein besonderer Typ. Das ist ja
Robert, Männerversteherin.
Robert Habeck. Robert Habeck ist ja jetzt kein, sage ich mal, zumindest dem, was uns jetzt momentan am Durchschnittspolitiker, an den Durchschnittspolitikern umgibt, ist er ja doch ein bisschen herausragend. Er sieht ja auch mal so ein bisschen verpennt aus, so ein bisschen verschlafen, so ein bisschen hedonistisch, würde ich sagen. Ja, jemand, der abends bestimmt gern auch mal 3 Glas Rotwein trinkt, anstatt nur eins. So einen Eindruck macht der Robert Habeck immer so ein bisschen. Und deswegen die Frage, der Keks ist noch nicht gegessen. Hat er das wirklich einfach so auf der Pfanne? Haut er das raus aus der Hüfte oder liegt er abends im Bett oder sitzt er abends in seinem ledernen Lehnsessel und überlegt sich genau solche Wortschöpfungen, um sie dann am nächsten Morgen bei der Pressekonferenz zu präsentieren? Der Keks ist noch nicht gegessen.
Also ich glaube erstens nicht, dass der einen Ledersessel hat. Mhm. Zweitens glaube ich auch nicht, dass der wirklich so ordentlich viel Alkohol trinkt.
Denkst du?
Und drittens glaube ich, das fällt ihm spontan ein. Weil das ist ja so eine Floskel, ne? Und so zerbröselt der Keks. Der Keks ist noch nicht gelutscht oder der Drops ist noch nicht gelutscht.
Der Käse
ich glaube, das fällt ihm ein. Der ist, glaube ich, so einer, der so ein bisschen so eine. Also es gibt da so Menschen, die haben so einen Mutterwitz, ne? Die ploppen da sowas raus und dann denkst du, oh, geiler Satz. Ich glaube, das fällt ihm so ein. Ich glaube nicht, dass der sich wirklich. Also, nee.
Ist das nicht so bei uns?
Dass der prinzipiell, also selbst wenn es ihm nicht einfallen würde, ich glaube prinzipiell nicht, dass er der Typ ist, der sich jetzt überlegt, oh, was könnte ich denn jetzt sagen, dass es dann auch besonders toll wirkt.
Also du meinst, er ist nicht so wie ich, dass ich jetzt also seit letzter Woche Dienstag da gesessen habe, NRW, arm, Armin und mir das aufgeschrieben habe, überlegt habe und 3 Wochen lang das also im Organigramm positioniert habe. Ich habe es letzte Woche im Podcast nicht unterbekommen, dann diese Woche nochmal raushole.
Ich glaube, du bist es auch nicht. Der André ist das. Der André ist so ein Vorbereiter.
Was, wirklich?
Der André, doch, komm, sei ehrlich. Du bist so ein Vorbereiter. Du bist auch der, ein paar, du hast da 3 Seiten stehen. Du bist der einzige von uns, der auch wirklich immer, nee, ich glaube, der André ist so ein Vorbereiter, weil die werden auch wirklich gut, wenn er sich vorbereitet und ich glaube, wir sind eher so die Spontanen, Micha. Also, die sind dann halt dafür, du hast halt das Risiko, dass sie dann halt manchmal einfach nicht so gut sind, wenn du so spontan bist. Ne?
Wie der Armin. Der war, genau. Nee, also ich gebe es ja zu, der war wirklich spontan, aber er war halt auch nicht gut. Das muss ich jetzt mit dazugeben, ja.
Aber glaub mir, wir haben ja auch viele jugendliche Zuhörer, liebe Kinder, Vorbereitung ist wirklich wichtig. Vorbereitung ist die halbe Miete.
Ja, deshalb sage ich halt, du bist auf der sicheren Seite.
Man darf im Leben nicht so viel dem Zufall überlassen. Also klar, es gibt genug Zufälle, gegen die man wirklich nichts machen kann, die einfach so über uns kommen. Aber da, wo man eingreifen kann, sollte man das schon ein bisschen machen. Ich glaube zum Beispiel auch nicht daran, dass es jetzt ein Zufall war, dass irgendwelche Details aus den bilateralen Verhandlungen der Union und der FDP oder der Union und den Grünen jetzt irgendwie zufällig einfach nur so durchgesickert sind an die Bild-Zeitung. Das war bestimmt von langer Hand geplant.
Denkt das auch? Ist spannend, ja.
Das hat sich bestimmt jemand vorher überlegt.
Aber da würde ich gerne wissen, ist das jemand in der CDU, der sich dann überlegt, nee, das Ganze hat sowieso keinen Sinn, wir müssen das hier irgendwie blocken und der das dann raushaut, damit das ganze große Ganze einfach nicht klappen kann?
Das könnte, also jetzt momentan laufen die Verdachtsmomente ja eher auf den Söder hinaus, also auf die CSU, weil er hat ja so ein heftiges Ego, dass er sagt, er steht jetzt nicht vor der Tür und wartet darauf, hereingebeten zu werden, jetzt eben zu möglichen Sondierungsverhandlungen mit der FDP und den und der SPD, der SPD wäre es ja dann nicht und den Grünen. Also ich glaube, der hat sich inzwischen, so wie er sich zumindest immer äußert, ein bisschen mit der Oppositionsrolle abgefunden und lieber gut in der Opposition als schlecht in der Regierung. Das wäre jetzt vielleicht so der Spruch von Markus Söder. Also kann ich mir vorstellen, dass der gerade wirklich alles tut, um den Laschet da so auch ein bisschen zu torpedieren und noch kleiner zu machen und noch ein bisschen mehr als den großen Oberloser dastehen zu lassen, um dann einfach zu sagen, okay, wir nehmen die nächsten 4 Jahre und gehen in die Opposition, erneuern uns. In 4 Jahren wird dann Markus Söder Kanzler.
Ist das so, wie wenn Christine jetzt immer, wenn sie stöhnt, in dem Moment weiß man eigentlich, dass sie gerade bei Twitter irgendwas raushaut unter dem Motto, Podcast wird heute kacke, nicht hören, lohnt sich nicht oder so?
Ich stöhne doch gar nicht mehr.
Wir könnten es noch retten. Ich sag nur so viel, der Schinken ist noch nicht geräuchert.
Der Käse ist nicht gelocht, ist viel schöner, was du eben was du so vernuschelt hast. Der war toll, der war vorbereitet, aber wirklich toll.
Der Kaugummi ist noch nicht ausgesprochen.
Das hast du doch ausgeschrieben. Soll ich die anderen vorlesen, oder?
Hier gibt's nichts anderes.
Der Schinken ist noch nicht geräuchert.
Aber er macht das auch gut. Ja, aber das ist doch die große Kunst. Also ich habe ja, hatten wir nicht letzte Woche dieses Drama mit dem gespielten Witz da, oder nee, mit dieser komischen Bemerkung bezogen auf den Arzt, der hier mit Klappe halten und so weiter. Ich kriege es einfach nicht runtergespielt. Ich bin keine Vita Pol, keine große Schauspielerlegende, die das so vorbereitet dann platzieren kann. Das klappt nicht. Der André kann das.
Wer mir übrigens sehr gut gefallen hat in seiner letzten Rolle als James Bond 007 und nennt man die Rolle, kennt man den Film. Ich war gestern tatsächlich im Kino. Tatsächlich gestern James Bond
007. Christine, erwartete Applaus an der Stelle, bitte.
Man stirbt nur einmal. Nee, wie war es? Man
lebt. Ach,
keine Zeit zu sterben. Aber das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Fällt mir nicht ein. Nein, aber es war ein sehr amüsanter, ein sehr unterhaltsamer Kinoabend. 2,5 Stunden, Film mit Überlänge. Und nur so viel, wir hatten das ja heute Morgen in der Sendung auch schon ganz kurz. Der Louis ist 14 und sozialisiert durch Star Wars. Also wirklich anspruchsvoll. Ja, also ein anspruchsvoller Kino-Endverbraucher, möchte ich sagen. Auch filmisch wirklich auf der Höhe seiner Zeit. Und der Louis hat gesagt, es ist der beste Film, den er je gesehen hat.
Ach, ist das schön mit 14, oder? Da hast du, da ist das Leben, da hast du auch noch nicht so viel Schrott gesehen.
Ach, denkst du?
Ja.
Es mit 14, ja. Jede Frau, die du küsst mit 14, jedes Mädchen, sagst du, es war das allerschönste Mal. Ist das mit 14 noch so? Das ist toll, na klar.
Das kommt drauf
an. Oh Gott. Aber der Film ist auch nicht so schlecht. Also wir hatten ja, glaube ich, letzte Woche schon darüber gesprochen, dass er im Spiegel zum Beispiel so verrissen wurde und dort die Rede war von einem Kino-Desaster und dass der Film eben 148 Minuten lang ist und gefühlt auch keine Minute kürzer. Also ich hatte einen anderen Eindruck. Also ich fand das alles in allem recht angenehm. Vielleicht darf man da auch nicht allzu viel drauf geben, oder? Wenn der Spiegel jetzt sowas schreibt. Also ich kann mir vorstellen, wenn sich ein Kulturredakteur vom Spiegel ins Kino setzt und einen James-Bond-Film guckt, dann versteht er ungefähr so viel davon, als würden wir ein chinesisches Fernsehspiel in Originalsprache gucken, ja, ohne Untertitel. Und dann müssten wir anschließend darüber eine Kritik abfassen. Also ich glaube, der versteht das gar nicht.
Das ist doch aber auch schon wieder ein Vorurteil. Das wäre ja so, als würde ich sagen, wenn hier so ein Spaßansager beim Radio, was wir ja nun mal sind, wenn so ein Spaßansager beim Radio Nietzsche liest, versteht das nicht. Du ja auch auf die Barrikaden gehen und sagen, natürlich verstehe ich das.
Ja, aber
vielleicht war es einfach nicht sein Geschmack.
Ja, aber ein Kino-Desaster kann man jetzt wirklich nicht sagen. Also tatsächlich zum Schluss der große Abgang, echt würdevoll von Daniel Craig als 007. Das war wirklich würdevoll. Also und das war auch groß inszeniert, ein toller Showdown, wie man das gewöhnt ist. Und ich glaube, man muss sich einfach drauf einlassen, auf so einen Film. Man muss reingehen und sagen, so, ich lasse mich jetzt auf James Bond 007 ein und weiß, dass das eben jetzt keine große Literaturverfilmung ist.
Ja, hast du ihn schon gesehen, Micha?
Nee, ich habe noch nicht gesehen. Ich frage mich bloß, wen schicken die da auch hin? Also es gibt ja so Kinokritiker, wo ich dann weiß, wenn der sagt, das ist gut, dann ja, das trifft wahrscheinlich meinen Geschmack. Und es gibt ja auch viele, die das so ein bisschen einordnen und sagen, ja, der Film ist jetzt intellektuell nicht herausfordernd, aber der ist unterhaltsam und der ist für einen netten Kinoabend mit Freunden. Der andere Film ist mal, wenn man mal eine Runde heulen will oder sowas. So, die Kinokritiker gibt es ja auch. Deswegen, ich weiß nicht, wen der Spiegel da hinschickt. Wenn das natürlich so eine Art Marcel Reich-Ranicki ist und der sagt, ich verstehe nicht, wo der tiefe Sinn des Lebens darin sein soll, dann ist das natürlich totaler Blödsinn.
Klar.
Aber habt ihr auch manchmal dieses Gefühl, dass ihr die Sachen dann, also wenn es so von Kritikern hochgelobt ist, zum Beispiel damals, ich war mal in einem David Lynch-Film, Mulholland Drive, und ich habe da anderthalb Stunden, habe ich da gesessen und habe gedacht, es ist mir einfach, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was der von mir will. Und ich habe anderthalb Stunden einfach überhaupt keinen Zusammenhang gesehen, ging hinterher raus und dachte, ich hätte irgendwelche Drogen konsumiert und verstehe die Welt nicht mehr und fand das alles nur schlimm. Und das ist aber irgendwie ein ganz, ganz großes Meisterwerk wieder mal.
Siehst du? Es geht mir manchmal früh nach unserer Morgensendung so. 5 Stunden. Was? Ich habe keinen Zusammenhang gesehen.
Wollten Sie uns damit sagen? Aber da kann ich euch wirklich die Empfehlung geben. Guckt euch das an. Guckt euch James Bond, keine Zeit zu sterben. Alles wirklich, ja, also man braucht auch eine Weile, um reinzukommen, aber ein großartiger Christoph Waltz wieder dabei. Leider nur in der Nebenrolle. Ich glaube, ihn zu schminken hat länger gedauert, als er dann dort gedreht hat. Ein großartiger Ralph Fiennes. Ralph Fiennes als, wen spielt er?
M.
Ja, auch, oh, guck mal. Ja, genau.
Hab ich gelesen.
Ach, hast du gelesen, ja. Und natürlich Daniel Craig.
Wer ist denn eigentlich M? Weil ich bin ehrlich, ich habe noch nie einen James Bond gesehen. Noch nie einen kompletten James Bond Film. Nee, ich habe ein, zweimal angefangen, bin immer eingeschlafen und habe nur gelesen Ralph Fiennes als M und hatte vergessen zu googeln, wer denn jetzt nun M bei James Bond ist. Aber jetzt, wo wir gerade mal drüber sprechen, wer ist denn M? Weißt du es, Micha?
Ich glaube, M ist der Chef. M war lange Zeit ja hier Dame, wie hieß sie? War das nicht M?
War das nicht Julie Dench?
Ja, Julie Dench, genau.
Und Julie Dench war M.
Und okay. Im Gegensatz zu M ist ja Q jemand ganz anderes, weil Q ist der immer die Sachen entwickelt.
Q ist ja auch neu. Q ist ja jetzt besetzt von einem ganz, ganz jungen Mann, vielleicht eine 20, würde ich sagen.
Schon letztes Mal?
Macht das aber auch großartig. Ja, schon letztes Mal. Genau. Weil Kuh irgendwie, sind die dann, warte mal, Julie Dench ist, glaube ich, im Film gestorben, oder? Im Spectre? Ist es Spectre oder Skyfall? Waren die letzten beiden? Weiß gar nicht.
Hat sie wenn jetzt jemand die noch tot? Nicht gesehen hat, du verrätst also alles. Fertig alles fertig. Ja. Nein, aber tatsächlich, ich habe letztens, Christine, das wäre für dich die Gelegenheit gewesen, letztes Wochenende war es, ich glaube, bei RTL, ich habe das nur per Zufall gesehen, wir hatten so ein Aufräumen- und Organisationstag, weißt du, wo du mal einkaufen gehst, dann wieder ein Stündchen zu Hause bist, dann wieder dahin, dann noch zur Müllkippe und was weiß ich alles. Und zwischendurch haben wir dann ab und zu mal den Fernseher eingeschaltet und es lief rund um die Uhr bei RTL nur James Bond.
Ah, stimmt, diese.
Ja. Genau, und dann hast du so in den einen Film reingeschaltet und im zweiten weitergeguckt, hast gedacht, ach, der Bösewicht hat sich jetzt verändert, aber es geht immer noch ums Gleiche. Du hättest so, die Handlung war so nahtlos aneinandergereiht. Und das war einer der Filme, den ich gesehen habe mit Timothy Dalton noch, also tiefste 90er. Und da war der alte, bekannte Q-Schauspieler war ja auch schon in reiferem Alter, hat aber danach, glaube ich, noch 15 Jahre weiter gedreht. Der ist ja in den späteren Filmen auch noch aufgetaucht. Und damals war es so lustig, dass der, was heißt lustig, also es waren halt so Sachen dabei, was heute jeder am Handgelenk hat, so eine Apple Watch, also eine Uhr mit einem großen Display und so weiter und solche Sachen. Und der hat dann irgendwas gezeigt und da habe ich gedacht, guck mal, da fehlte jetzt aber die Tricktechnik. Da hätte man einfach mal andere Hände einblenden können, weil er hatte ziemlich zittrige Hände. Ah. Und er konnte die Sachen so gar nicht halten, hat total gezittert, war aber der große Wissenschaftler, der mit der Pinzette unter dem Mikroskop irgendwas da zusammengezimmert hat, wo ich dachte, mein Gott, Leute, dann hättet ihr doch für diese Szene einfach mal jemand anders nehmen können. Also einfach nur für die Hände jemand anders, ne?
Ja. Das sind aber so große Timothy Dalton, der war ja dann nicht mehr gemocht. Haben wir das beim letzten Mal schon erzählt? Das hatte ich, hatten
genau,
wir schon
haben wir, glaube ich, letzte Woche schon.
Ja. Haben wir erzählt, dass Pierce Brosnan da quasi schon im Vertrag hatte und Timothy Dalton dachte immer noch, er ist auch der nächste James Bond und dann haben die den da irgendwie so ein bisschen rausgelaschert, sage ich mal, ja, rausgearmint. Ja, rausgearmint, also so weggedisst.
Hat er bis zuletzt daran festgehalten, ja?
Ja, richtig, genau.
Wer war jetzt eigentlich M?
Also M ist tatsächlich, M ist der Chef, der hat auch einen Namen. M, ich weiß nicht, also der fiel dann gestern.
Von wem ist der Chef?
Der Chef von James Bond? MI6 oder MI5, Micha, da bräuchte ich jetzt deine Hilfe. Wie ist es? Also vom Geheimdienst, vom britischen Geheimdienst.
Okay, gut.
Ja, britischer Geheimdienst. Und der britische Geheimdienst ist ja oft so bei James Bond oder auch in ähnlich gearteten Filmen, die haben eine quasi perfekte Waffe entwickelt, eine Biowaffe in dem Fall. Mhm. Ja. Und diese Biowaffe kannst du so konfigurieren mit DNA von möglichen Zielpersonen. Ja, du besorgst dir die DNA über irgendwelche, ja, ich meine ja, heutzutage ist ja DNA überall hinterlegt. Ja, müssen wir jetzt nicht direkt zu den Leuten und da irgendwas abnehmen. Und auf Grundlage dieser Daten können die dann quasi eine Art Todesliste erstellen. Und nur dort wirkt dann quasi diese Biowaffe. Das heißt, du kannst also diesen chemischen Kampfstoff oder das ist wahrscheinlich ein Unterschied, ne, zwischen einer Biowaffe und einem chemischen Kampfstoff. Ist egal. Also jedenfalls kannst du dieses Zeug quasi über eine Stadt abwerfen. Mhm. Ja, wird dann so verrieselt und es sterben dann nur die Leute, von denen du willst, dass die sterben, weil die vorher eben mit entsprechend dieser DNA da gekennzeichnet wurden, markiert wurden oder wie auch immer.
Und das haben die Guten entwickelt? Also der MI5?
So, das haben die eigentlich Guten. Aha. Ja, also der britische Geheimdienst und das fällt natürlich in die Hände der eigentlich Bösen.
Ach so, okay.
Ja, das ist im Grunde der Plot. Also da gibt's jetzt nichts viel Neues. Und James Bond 007, Daniel Craig, muss zurück aus dem Ruhestand auf Jamaika und kämpft sich dadurch. Aber es gibt auch viele melancholische Momente. Es geht auch ein bisschen um Liebe und um Herzschmerz und so weiter, um Treue, um Enttäuschung. Also durchaus, also ich finde es durchaus sehenswert. Wenn man sich drauf einlässt und sagt, jawohl, James Bond, das ist es jetzt, dann kann man das gucken.
Ja, vor allem so für einfach mal zweieinhalb Stunden, sagst du, ist ja ewig lang, das Ding.
Ja.
Einfach mal Kinoabend. Ne? Was kosten die Kinokarten inzwischen?
11 Euro haben wir bezahlt. Also 33 Euro zusammen, 11 Euro.
Hm? Unter der Woche, das ist vergleichsweise günstig sogar noch.
Ist vergleichsweise günstig.
Ach, das ist ja der Topfilm gerade.
Ja. Was teurer ist, ist dann natürlich Popcorn und Cola. Das wird ja dann immer gleich eimerweise und literweise gereicht. Das ist dann inzwischen teurer als Kinokarten.
Ja. Okay, wie viel insgesamt für einen Kinobesuch zu dritt?
Für einen Kinobesuch zu dritt, wenn du anschließend möchtest ja dann noch zu McDonald's fahren, das gehört dazu.
Nee, ohne McDonald's.
Ja, was wollte ich dran? Ja, vielleicht 100 Euro im Kino.
Oh Gott. Ja, haut rein, ne? Alleine nur für Popcorn habt ihr da die 100 Euro voll gemacht?
Nein, ich sag McDonald's Karten, McDonald's und Popcorn und Cola. Ungefähr 100 Euro zu dritt, knapp.
Ja.
Es wird alles teurer. Hallo, wir haben eine Inflation von 4,1%.
Deswegen, ja. Aber ich frage deshalb nach, weil ich war das letzte Mal vor der Pandemie im Kino. Mhm. Und da war es dann auch schon, ich glaube, das war freitagsabends. Ja. Dann kommt ja, wenn du noch 3D gucken willst vielleicht, ja, und der Film auch noch besonders lang ist, dann kommt ja noch was drauf. Und dann war die Kinokarte hinterher, ich meine, bei 18,50 € oder so.
Ah ja, okay. So, wenn du überleg, also ich gebe es ja zu, ich war, da ticken die Uhren vielleicht noch ein bisschen anders. Wir waren in Chemnitz. Das ist vielleicht günstiger, weiß ich.
Ist es in Chemnitz noch vor der Pandemie oder was willst du damit sagen?
Nein, und vielleicht sind die Menschen dort auch inhäusiger, weil wir waren 17 Uhr hat der Film angefangen und es waren, ich schwör's euch, 10 Leute im Kino.
Aber 17 Uhr ist doch früh.
Ach, 17 Uhr ist keine Kinozeit.
Nein. 17 Uhr, hä?
Ach so, na gut.
Sind das also für Babys?
Ich habe schon gedacht, Mensch, irgendwas, was läuft denn hier schief? Die Chemnitzer sind alle Spiegelleser. Ja, dann haben die alle im Spiegel gelesen, ja, im Feuilleton des Spiegels, ja, nicht gucken. Ja, Kinodesaster und deswegen sind sie da nicht hingegangen. Das kann sein.
Dann war wahrscheinlich Saal Nummer 2 mit irgendeiner Rilke-Verfilmung, war besonders voll. Ich habe nur gesehen, als ich an meinem Dorfkino hier vorbeigefahren bin.
Oder Scholz. Oh, jetzt, der ist nicht vor. Scholz und Vorurteil.
Scholz und Vorurteil. Oh, manchmal ist er gut.
Ja, also intellektuell, das würde dem Spiegelredakteur gefallen.
Das würde ihm gefallen, Scholz und Vorurteil.
Ich habe nur gesehen, als ich bei unserem Kino vorbeifuhr, dass dann natürlich James Bond oben ganz groß drauf stand und einer der Filme da drunter war, ich habe meine Freunde geschrumpft oder so ähnlich. Es gab da immer früher diesen Film, Schatz, ich habe unser Kind geschrumpft, Schatz, ich habe dich geschrumpft, Schatz, ich habe wen auch immer geschrumpft. Jetzt gibt es also tatsächlich auch wieder einen neuen Schrumpffilm.
Aber der läuft schon, glaube ich, seit 2-3 Wochen.
Ah ja, okay.
Ja. Einen neuen Schrumpffilm.
Davon habe ich noch keinen gesehen.
Wobei wir wieder bei Armin Laschet sind. Ja, er schrumpft immer mehr. Was denkt er? Wird er die Zeit bis zum nächsten Podcast in einer Woche noch überstehen?
Ja.
Oh. Denkt er?
Ja, 7 ich Tage.
Wir können ja wetten. Wir wetten um den nächsten gespielten Witz. Also wer die Wette verliert, muss den. Also okay, Christine sagt ja, ich sag nein.
Ich sag nein.
Ich würde auch denken, dass er bis dahin noch dran ist und dann kommt irgendwann später der Rücktritt.
Ja, okay. Ja. Alles klar. Also wer verliert?
Was ist jetzt der Wetteinsatz?
Der gespielte Witz.
Ach so.
Ja, okay. Der muss den gespielten Witz. Kannst du aber übrigens für heute einen borgen, Micha?
Schon wieder?
Ich habe schon wieder.
2 oder 1,5. Das kommt drauf an, wie man das letzte Woche berechnet, weil letzte Woche war ja so schätzfragenmäßig nicht geplant. Ja, und deswegen habe ich noch mindestens 1,5 bei dir gut.
Ja, Zinsen werden ja auch bald wieder steigen. Das sagen übrigens Experten. Ihr wisst, ihr könnt ja von diesem Podcast etwas mehr erwarten als von anderen Anbietern. Das ist nämlich jetzt die Theorie von Makroökonomen. Wir haben ja 4,1% Inflationsrate jetzt aktuell, was relativ hoch ist. Was sicher an den Energiepreisen zum großen Teil. Was heißt Energiepreise? Muss man auch wieder differenzieren an den hohen Öl- und Gaspreisen. Übrigens, Wladimir Putin hat heute Geburtstag, wird 69.
Ah, hast du schon was geschickt?
Nö, ich habe noch nichts geschickt. Nö.
Bist du eingeladen?
Nee, ihm wird ja immer vorgeworfen, er dreht den Gashahn zu und was weiß ich oder pumpt die Preise hoch. Aber das ist ja umstritten, diese Theorie. Die einen sagen so, die anderen so. Er jedenfalls hat uns quasi zu seinem Geburtstag ein Geschenk gemacht und gesagt, er wird die Gasmenge, die er jetzt nach Europa schickt, erhöhen.
Ah.
Aus aktuellem Anlass. Obwohl das gar nicht müsste, weil irgendwie haben die wohl angeblich alle Verträge erfüllt.
Das ist Lieferverträge. Das ist
aber nett. Die Ursachen liegen woanders, beziehungsweise sind deutlich komplexer, als zu sagen, die Russen sind schuld.
Ja, aber das ist jetzt immer so am Rande. Die Preissteigerung ist ja auch alles andere noch mit dabei, ne? Also sprich, Weltmarkt teilweise ein bisschen verknappt, dass die Güter nicht ankommen, dass alles aus China ein bisschen später da ist, dass die Produktion stockt und so weiter. Das alles treibt die Preise hoch. Lebensmittel, teilweise Ausfälle, Lieferketten zusammengebrochen in der Pandemie und so weiter und so fort. Das ist ja nicht nur Energie.
Ganz schön. Jetzt kommt der makroökonomische Zusammenhang, weil möglicherweise, zumindest war das in der Vergangenheit häufiger so, wenn solche extremen Preissprünge, also Inflationssprünge zu verzeichnen sind, machen die Menschen was? Die normalen Arbeitnehmer? Sie gehen zum Chef und sagen, ich will mehr Geld. Ja, ja. Und ja, großen Gewerkschaften und so weiter, die machen sich dann stark, dann werden eben neue Tarifverträge abgeschlossen und so weiter und so fort. Das heißt, es führt nicht nur zu Preissteigerungen, sondern auch zu Lohnsteigerungen, wo dann zum Beispiel die EZB, also Europäische Zentralbank sagen würde, jetzt müssen wir mal weg von unserer 0%, also von unserer Nullzinspolitik und dann würden die Zinsen auch wieder steigen.
Richtig.
Würde alles in allem die Wirtschaft wieder ein Stückchen weit verlangsamen.
Ja. Und man weiß gar nicht, was man tun soll. Also jetzt zum Beispiel hier Hausfinanzierung, so, da habe ich hier bei uns.
Ich muss gerade Anschlussfinanzierung.
Ja, ich auch. Nächstes Jahr.
Du auch? Oh Gott.
Ich hab noch ein Jahr, mach es schnell. Bei mir läuft es noch
schnell
ein Jahr.
Schnell machen.
Bei mir ist im März, April und die haben jetzt auch schon mich kontaktiert, so wegen Vorwart und tralala.
Ja, richtig.
Aber es ist so ein hässliches Thema. Ich befasse mich so ungern damit. Ja, kennst du euch auch so?
Ja,
so,
aber Vorwart Darlehen ist auch so kompliziert, weil natürlich sagt die Bank jetzt, wir wissen ja gar nicht, was in Zukunft passiert. Machen wir mal lieber eine Sicherheitsreserve Reserve oben drauf und dann weißt du wieder nicht, ist es jetzt besser, jetzt abzuschließen oder warte ich das halbe Jahr und im nächsten Jahr ist es dann vielleicht dann doch nicht ganz so dramatisch wie befürchtet. Es ist furchtbar. Ich habe gerade wieder hier auch Energieversorger und so weiter, ist ja auch immer ein großes Thema. Das ist ja jetzt auch da, wo die sämtliche Gas- und Energiepreise gestiegen sind, gucken sich ja auch wieder viele um. Ne?
Ja, aber ja. Du bist ja bei einem sächsischen Anbieter.
Eben,
und ich
deswegen
hoffe, du bist
ich
ja zufrieden und sehr glücklich.
Es ist immer pünktlich gekommen. Da hat niemand am Hahn gedreht. Weder Herr Putin noch der Anbieter.
Siehste. Aber ich wollte nochmal darauf zurück, entschuldigt, dass ich da nochmal reinhacke, weil ich gerade Wirtschaftswachstum verlangsamen und so weiter und so fort. Ihr wisst, dieser Podcast ist ja auch immer gut für kulturelle Orientierung. Habe ich euch schon mein Lieblingsbuch des Sommers vorgestellt? Habe ich schon über die Entdeckung der Langsamkeit gesprochen?
Ach, ich dachte, jetzt kommt das eine Buch, das du über 3 Monate hinweg gelesen hast.
Nein, das habe ich relativ schnell in einer Woche. Die Entdeckung der Langsamkeit, weil wir gerade bei langsamem Wachstum und so weiter, deswegen der Übergang. Ja, ich plappere jetzt hier los, dabei müsste ich gerade, wenn ich über dieses Buch spreche, ein bisschen langsamer werden, ein bisschen verhaltener. Die Entdeckung der Langsamkeit von einem deutschen Autor, Stan Nadolny. Der Mann ist jetzt, der ist irgendwie um die 70, hat das Buch schon in den 80er Jahren geschrieben, also als relativ junger Mann, war ein Welterfolg. Und da geht's um den John Franklin. John Franklin war ein sehr bedeutsamer britischer Eroberer und Entdecker, also Eroberer, jetzt im wissenschaftlichen Sinne, muss ich ja sagen, ja, im wissenschaftlichen Sinne, John Franklin. Und der war wirklich immer extrem langsam. Das ging schon als Kind los. Die haben den als Kind, wenn die so Fußball gespielt haben, hatten die damals als dieser John Franklin, das spielt im 18., ne, im frühen 19. Jahrhundert so, oder Mitte des 19. Jahrhunderts, da hatten die halt noch keine Fußball. Da haben die dann eine Schnur gespannt, also eine Schnurseite wurde an einem Baum gebunden und die andere musste John Franklin halten, als Kind. Und der stand wirklich stundenlang, wenn dann alle Kinder so Fußball, stand er da quasi als Seilhalter, um das Tor zu markieren. Aha. Stundenlang hat sich
und?
Nicht bewegt.
Bist du war nicht
ein
schlimm?
Ganz langsamer Mensch.
War. Ich war auch ja, so als Kind.
Alles. Ja?
Okay. Ja, die Mutti sagt, die haben mir irgendwie so Zeitungen gegeben, haben mich in die Ecke gesetzt und da habe ich da stundenlang so kleine Zeitungsschnipselchen draus gerissen. Ich war ja auch ein dickes Kind und dann habe dann so in der Ecke gesessen und habe Zeitungsschnipselchen gerissen. Wollte auch nicht laufen.
Och, die Erfindung des Schredders.
Ja, genau. Ja.
Auf Christine.
Okay. Ich war da ganz entspannt und dann haben sie immer so einen Trick gemacht, weil die ja wollten so, dass ich laufe und krabbele und hin und her. Dann haben sie mich auf so eine auf eine große Decke und haben dann ans andere Ende der Decke haben sie dann halt meine Zeitung gelegt, die ich ja gerne so zerschnipseln wollte. Weil sie gedacht haben, da steht die kleine dicke Teenie auf und holt sich das. Nö, ich habe mir die Decke rangezogen, bis die Zeitung bei mir war.
Siehst du?
Und habe dann weiter geschnipselt.
So in etwa war das bei diesem John Franklin. Der ist dann später als Erwachsener, im Gegensatz zu dir, total fett geworden, ganz dick, ganz, ganz, ganz großer, dicker Mann, dieser John Franklin. Aber der hat wirklich mit dieser Langsamkeit, hat er unfassbar viel erreicht. Ist ein ganz bedeutender Kapitän erstmal geworden, hat das alles gelernt, so diese ganze Seefahrtsgeschichte, was ja damals wirklich noch abenteuerlich war vor 150, 200 Jahren und ist dann wollte den Nordpol über den Landweg, über Kanada und Alaska irgendwie entdecken und so weiter und hat da mehrere Expeditionen geleitet, ist dann eine große Nummer geworden für die Briten in, ich glaube, Neuguinea als, wie hießen die damals, Gouverneure wurde eingesetzt. Und hat das wirklich alles ganz langsam gemacht. Also es ist ein schönes Buch, auch so ein bisschen ein Stück weit über die Philosophie der Langsamkeit. Ja, das ist nicht gerade in unserer hektischen Welt, wo alles sich so überschlägt und alles immer schneller und immer besser. Ja, und wo die Menschen durchdrehen, wenn 6 Stunden mal kein WhatsApp und kein Facebook und kein Instagram zur Verfügung steht. Da werden die Menschen verrückt. Und das ist genau das Gegenteil. Das Buch beschreibt genau das Gegenteil. Ich glaube, das ist auch der Grund für den großen Erfolg damals schon in den 80ern. Also kleine literarische Empfehlung an dieser Stelle. Die Entdeckung der Langsamkeit von Stan Nadolny. Jetzt, wo die Abende wieder länger werden und kühler.
Glaubt ihr, das hat Armin Laschet auch gelesen? Weil man sagt ihm ja auch nach. Er hat ja nie so richtig irgendwie groß was bewegt. Aber er hat immer zum richtigen Zeitpunkt da gesessen. Und auch wenn es den Bach runterging und eigentlich er keinen Erfolg hatte, hat das einfach ausgesessen. Ist ja auch so vielleicht so eine Charaktereigenschaft der Langsamkeit, dass man einfach so lange sitzen bleibt, bis alle anderen dann aufgeben und so. Vielleicht schafft er das diesmal dann auch.
Könnte sein. Also der Keks ist noch nicht gegessen. Jetzt nee. Auch, wenn die heute zusammensitzen, die Grünen, die SPD und die FDP. Aber ja, der Käse ist noch nicht gelocht.
Aber Langsamkeit, lange aussitzen, irgendwann wird's wieder gut. Der nächste Gag dieser Woche für mich ist ja der Nachfolger von Armin Laschet in NRW als Ministerpräsident, der es ja werden soll.
Der Verkehrsminister.
Hendrik Wüst.
Ja.
So, Und da kam ja jetzt, das habe ich alles schon längst wieder vergessen gehabt, das kam ja jetzt wieder raus, Hendrik Wüst war im Jahr 2010 Generalsekretär der CDU, musste dann zurücktreten, deswegen komme ich jetzt drauf mit von wegen Langsamkeit, alles aussitzen, irgendwann geht die Karriere dann doch wieder weiter.
Das war der Landes-CDU, aber ja, bei dir in NRW oder wo?
In NRW, genau. In der musste er zurücktreten, weil er nämlich über eine Affäre gestolpert ist, wie man immer so schön sagt. Der hat per Brief den Ministerpräsidenten verscherbelt. Das war damals Jürgen Rüttgers. Das heißt, der hat rumgeschrieben an mögliche Parteispender und hat gesagt, hier, wenn Sie uns 50.000 Euro geben, dann ist Herr Rüttgers abends auch bei Ihnen und es gibt ein Foto und einen Pressetermin und so weiter. Und da ist dann hinterher, ist das so hochgekocht, dass er dann sagen muss, oh ja, wenn das zu Missverständnissen geführt haben sollte, es tut mir leid, dass dieser Eindruck da entstanden ist. Deswegen übernimmt er die volle Verantwortung und ist zurückgetreten. Ich finde das sehr, also das finde ich auch wieder von der CDU jetzt gut. Da kann der Mann sich jetzt selbst vermarkten, wenn er Ministerpräsident
ist. Ministerpräsident wird, ja, stimmt.
Irre, oder?
Ja.
Also es ist auch wieder so ein Gag der Geschichte. Das, also, was für ein Amtsverständnis.
Verrückt. Irre.
Menschen.
Ja.
Menschen.
Aber was war denn gerade hier? Facebook down und so weiter. Habt ihr es an dem Abend eigentlich, bemerkt ihr sowas? Oder ist das so bei älteren Herrschaften wie euch so, dass man mit seinen Zeitungsschnipseln zu Hause sitzt, auf der Decke so ein bisschen vor sich hin krümelt und sagt,
also ich glaube, ich habe an dem Abend, als das Telefon ging, ich hatte mit Putin telefoniert an dem Abend. Ich habe nichts gemerkt. Ja, aber das war doch spät. War das nicht mitten in der Nacht? Oder?
Nee, das ging so, halb sechs ging es los. Also ich habe es nur bei WhatsApp bemerkt, weil wir wollten uns gerade alle beim Griechen treffen und haben gerade so ein bisschen hin und her geschickt, wer wann wo wie mit wem fährt und wer wem mitnimmt. Und irgendwann sind die Nachrichten nicht mehr durchgegangen. Dann musste man glattweg anrufen.
Um Gottes Willen.
Ja, musste man sagen, hey, ich nehme dich mit und du die Mama. Ja, daran habe ich es gemerkt. Und ich glaube, kurz vor Mitternacht unserer Zeit war es dann alles wieder da. Weil da kamen dann die Nachrichten, das habe ich dann auch gemerkt, da kamen dann so die Nachrichten wieder eingetrudelt. Ja. Mitten in der Nacht. Bing, bing, bing.
Also ich habe nichts gemerkt. Ich habe keine Freunde.
Oh.
Ja, das ist, dir schreibt keiner und das war an dem Abend nicht anders.
Was ich nur so erstaunlich fand, ist, Twitter ist ja nun die Bude, die dann nicht dazu gehört. Ja, also betroffen waren ja Instagram, WhatsApp und Facebook und Twitter, das sind die anderen. Und dass die quasi über Nacht hatten die dann, glaube ich, einen Zugewinn von, ich weiß nicht, wie viel Millionen Nutzern.
Ja.
Die alle so, also von denen, die einfach nicht anders konnten, die einfach gesagt haben, was, 5-6 Stunden, kein WhatsApp, kein Insta. Kein Facebook. Wo soll ich denn jetzt hin? Und die sind dann alle zu Twitter abgewandert.
Ja, es wurden auch dreimal mehr SMS verschickt als normal an diesem Abend. Und das Anrufvolumen hat sich, glaube ich, vervierfacht.
Ach doch, ja, guck an. Aha. Wie viele Menschen beim Griechen saßen alleine und ihre Freunde nicht mehr wiedergefunden haben? Wahnsinn. Ja, bei mir hat sich's gerecht, dass ich mal wieder was vor mir hergeschoben habe, weil ich wollte einem Freund zum Geburtstag gratulieren, von dem ich aber keine Nummer habe, mit dem ich nur bei Facebook befreundet bin. Und aber es war mir wichtig, dass ich ihm schreibe. Deswegen habe ich aber vormittags gesagt, ich schreibe nicht nur kurz, hey, herzlichen Glückwunsch, sondern wollte was Längeres schreiben und habe das über den Tag immer weiter nach hinten geschoben. Ja, und dann war irgendwann das Ganze platt und ich konnte nicht mehr schreiben. Also ich musste dann tatsächlich am nächsten Tag sagen, es war Herr Zuckerberg war schuld.
Herr Zuckerberg, der über Nacht übrigens 7 Milliarden US-Dollar verloren hat, wohl alleine an Aktienwert und auch noch ganz, ganz viele Werbeeinnahmen. Die haben ja wohl alleine in Amerika pro Stunde 500.000 US-Dollar sowas. Also noch ein bisschen mehr pro Stunde Werbeeinnahmen. Wahnsinn. Nur in Nordamerika, also in den USA. Was sie durch diesen Ausfall eben verloren haben und die Aktie irgendwie um 5% runtergegangen, kann das sein? Ich
habe auch was gehört,
5%.
Ja. Oder 7% habe ich das irgendwann mal gelesen.
Also sie haben wirklich keinen guten Lauf. Jetzt stand ja auch diese Managerin, diese Ex-Managerin von Facebook vor dem Senat, in Washington und hat ja schwere Vorwürfe erhoben, hat ja gesagt, Facebook würde absichtlich den Profit über die Menschlichkeit setzen und würde absichtlich zulassen, dass dort gehetzt wird, dass es dort Verleumdungen gibt und ganz viel wütende Ansprache und so weiter und so fort, einfach um zu polarisieren und zuzuspitzen und dadurch würden eben mehr Menschen auf Facebook zugreifen. Und das würde eben Facebook dann wiederum mehr Gewinn bescheren. Das ist der Vorwurf. Mhm. Darauf hatte Mark Zuckerberg, ich merke schon, euch fällt dazu nichts ein, ihr seid keine regelmäßigen. Ich bin ja noch Facebook, ich bin ja noch der Ältere hier.
Ja, ich Apropos, das ist vor einem Jahr oder vor zwei Jahren habe ich einem Bekannten zum Geburtstag gratuliert bei Facebook auch, also so ganz normal, hey, alles Gute, herzlichen Glückwunsch. Und dann hat der am nächsten Tag drunter geschrieben, ey Leute, vielen Dank für all die Nachrichten, schön, dass ihr Facebook noch am Laufen haltet. Ja. Also unter dem Motto, nur noch die alten Seppels sind bei Facebook, er ist schon lange bei Instagram und Twitter und so weiter. Und habe dann gedacht, ja, okay, ja. Das ist nicht mehr so hip, aber
trotzdem immer noch weit über eine Milliarde Nutzer weltweit. Ist so ein Vorwurf berechtigt? Ich meine, Facebook kennen wir ja nun alle. Also könnte man sich vorstellen, dass es tatsächlich so ist, dass sich der Zuckerberg hinstellt und sagt, wir lassen jetzt explizit irgendwelche bösen Kommentare zu, irgendwelche bösen Postings natürlich auch, die polarisieren, damit ganz viele Menschen draufspringen auf dieses Thema und dann noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und dadurch eben auch die Klickzahlen irgendwie steigen und unsere Werbung teurer wird. Glaubt ihr das, dass das so ist? Oder?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also könnte sein, muss aber, ich meine, es ist ja so ein Aufkommen. Ich überlege mir immer, wie sollen die das alles kontrollieren? Also können die wirklich alles immer lesen? Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ja, ich glaube, es liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Ne? Also das, was mehr Emotionen auslöst, also sprich, wo dann auch Leute mal was drunter setzen, was kommentieren, wo mehr Bewegung drin ist, das kann ja dieser Algorithmus dann erfassen, was mehr angezeigt wird. Kannst ja auch zum Beispiel erfassen, wo scrollt jemand schneller drüber weg, was bleibt länger auf dem Bildschirm stehen. Und dass man dann sagt, ah, das funktioniert gut, der Algorithmus analysiert das und sagt, was anderes könnte dann auch gut funktionieren, weil der Sinn ist ja wirklich, die Menschen am möglichst lange an diesem blöden Handy vor dem Bildschirm zu halten, damit auch möglichst viel Werbung platziert werden kann. Und das ist das eigentliche Interesse von Facebook. Ja, gut,
aber der sagt eben wieder, sein Ansatz ist, oder der Ansatz der Werbekunden ist, wenn dort wirklich nur so schlimme Sachen stehen würden, würden die dort keine Werbung platzieren. Also die sagen, wir wollen unsere Werbung nicht in einem feindseligen Umfeld platzieren, sondern wir wollen eigentlich so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen. Also insofern würde ihm das ja gar nichts nutzen, wenn er das explizit darauf ausrichtet, dass dort nur noch gemeckert wird und draufgehauen wird und Bashing passiert und was auch immer. Das würde ja dann irgendwie, ja.
Das Argument ist schön. Also die Logik ist schön, wie er das erzählt, aber die Praxis sieht ja anders aus. Also zum Beispiel, wenn irgendwelche Sachen passieren und es gibt wirklich ganz wüste Beschimpfungen und sowas und du meldest das bei Facebook, dann ist es schon echt schwierig, dass da jemand eingreift. Oder auch zum Beispiel, dass dann der Algorithmus das einfach mal runternehmen würde und geringer einstuft, seltener anzeigt. Das passiert alles nicht. Also die Praxis ist wirklich so, dass die Sachen, die Aufregerthemen sind, häufiger nach oben gespült werden, dir immer wieder angezeigt werden. Also ja, sein Argument kann ich verstehen. Und so ist das ja auch bei Werbekunden. Du möchtest als Mercedes auch nicht daneben stehen, wenn irgendwelche Nazi-Parolen verbreitet werden oder sowas. Aber in der Praxis ist es, glaube ich, so, dass die einfach wirklich das daraufhin optimieren, dass man dass viele Menschen irgendwie immer wieder was machen. Ja.
Aber das wäre dann im negativen Sinne optimieren.
Ich würde jetzt nicht, also hier die Whistleblowerin, die hat es ja wirklich sehr, sehr negativ formuliert. Kann ich nicht beurteilen, aber ich würde zumindest sagen, sie tun aktiv zu wenig dafür. Und ehrlich gesagt, wenn man mal jetzt ganz ehrlich ist, also ich gucke da auch immer noch bei Facebook rein, aber eigentlich ist es ja total frustrierend. Also man liest ja ganz viel Blödsinn. Ich habe auch Menschen so kennengelernt, wie ich sie nicht kennenlernen wollte, gerade in dieser Pandemiezeit, weil es dann ja auch sehr, sehr unterschiedliche Meinungen zu verschiedensten Themen gibt. Und das nächste ist dann auch, ich weiß auch nicht, ob ich dauernd sehen muss, wie Leute irgendwie im Urlaub sind und ich sitze selbst zu Hause im Regen und weiß, dass ich morgen früh auch wieder aufstehen muss und so.
Das ganze Prinzip.
Ja.
Aber man kann fast sagen, Facebook ist das neue Armin Laschet, oder? So ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Es ist nicht alles schlecht. Es gibt bestimmt auch gut ist. Also das ist beim Armin auch so. Und ein bisschen disqualifiziert hat mich diese sogenannte Whistleblowerin damit, dass sie gesagt hat, ja, das würde Kinder und Jugendliche verstören und das hätte schädliche Auswirkungen und Facebook würde es ganz genau wissen, wenn bei Instagram zum Beispiel die Jugendlichen dort irgendwelche Sachen sehen, dass sie das dann erschüttert. Und da gibt es ja dann auch Studien, wo dann tatsächlich bei 1% ist es so, bei 1% der Jugendlichen, dass die dann tatsächlich danach gestörter sind als vorher. Die waren aber tatsächlich schon vorbelastet. Aber das ist, da sage ich mal, was kann Instagram dafür? Also das ist ja wie bei James Bond, da gibt es eine Kommission, die sagen, okay, ab 12 ist der Film zugelassen, aber dann dürfte sowas gar nicht in der Welt sein, weil es natürlich bestimmt auch Jugendliche gibt, die sich dann gestört fühlen oder dadurch dann gestört werden, wenn sie das gesehen haben oder den Trailer sehen irgendwo im Internet und so weiter und so fort. Da muss man doch sagen, müssen die Eltern gucken, dass die da eben nicht zugreifen oder ich weiß nicht, also dann wäre ja so vieles in unserer Welt gar nicht mal möglich, wenn man immer auf das Wohlbefinden aller achten müsste.
Ja, aber das ist doch wichtig, dass man auf das Wohlbefinden aller achtet. Außerdem, vielleicht würden die Menschen auch mal eher wieder miteinander reden, als ja dieser Facebook-Quatsch, also ich habe ja, also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich beobachte das mittlerweile auch so im Freundeskreis oder keine Ahnung, da schreibt irgendeiner was bei Facebook und dann reden die im echten Leben nicht mehr miteinander, weil die bei Facebook irgendwas miteinander sich da gestritten haben und die haben da aber noch nie wirklich persönlich miteinander drüber gesprochen. Ich meine, wie krank ist das denn?
Ja, ich finde aber, es man sieht auch mehr Sachen als, ich habe das auch erlebt jetzt in den letzten Monaten, tatsächlich mit jemandem, mit dem man befreundet, also bekannt befreundet ist, sage ich mal vorsichtig, nicht beste Freunde oder sowas, sondern man sieht sich häufig irgendwo auf bei gemeinsamen Freunden, auf irgendwelchen Partys und so weiter. Man quatscht immer mal wieder ganz nett miteinander, vielleicht auch mal einen Abend beim Abendessen irgendwo und dann ist es das aber auch. So, und dann siehst du aber über die konsequenten Facebook-Postings, dass es irgendwann zum Beispiel gegen Ausländer geht oder dass die politische Einstellung so ist, wo ich dann anfangs immer noch dagegen argumentiere, aber dann irgendwann auch feststelle, nee, es hat leider gar keinen Sinn. Da lernst du einen Menschen ja dann doch nochmal intensiver kennen, als vielleicht, wenn du abends irgendwo nur beim Bier in der Kneipe stehst und man nur lustige Witzchen sich erzählt oder sowas.
Ja, aber wär ja gut, wenn man diese Kneipengespräche vielleicht lieber ändern würde und diesen ganzen Internetquatsch da irgendwie. Und das ist ja überhaupt ein schönes Stichwort, weil ich habe nämlich einen Auftrag heute.
Ja.
Zwar jetzt so viel hier so am Internet hängen und hin und her, da sind wir ja ganz schnell auch beim Thema Mediensucht, auch gerade für Kinder und Jugendliche. Und da sind wir dann auch ganz schnell bei der Woche der seelischen Gesundheit. Das ist eine ganz tolle Initiative, eine ganz tolle große Aktion bundesweit. Die startet am 8. Oktober, also warte mal, heute haben wir Donnerstag, also morgen. Quasi. Mhm. Freitag, Woche der seelischen Gesundheit. Und da geht es eben um seelische Gesundheit im weitesten Sinne. Es gibt Millionen Betroffene in Deutschland und da reden wir von Psychosen, von Suchterkrankungen, Alkohol, Christel, was es da nicht alles gibt, von Depressionen, von Demenz und. Und auf diese Themen soll aufmerksam gemacht werden. Ich weiß das deshalb so ein bisschen genau, weil ich die Woche im Radio so eine kleine Magazinsendung am Nachmittag hatte, wo ich ganz viele Gesprächspartner hatte und die gesagt haben, es ist so wichtig, dass darauf mal aufmerksam gemacht wird, weil viele Menschen diese Probleme haben, sich nicht an die Öffentlichkeit trauen, auch gar nicht so richtig wissen, keine Ahnung, bin ich jetzt Psycho? Das ist ja dann immer so schnell der Vorwurf, der da schnell um die Ecke kommt. Und das ist eben alles nicht so, weil jeder oder ganz viele Menschen haben solche Probleme und es gibt da Hilfe, es gibt ganz viele Anlaufstellen und deshalb gibt es eben auch die Woche der seelischen Gesundheit. Kann man gerne mal googeln und sich da ein bisschen belesen und sich auch einfach mal informieren. Da gibt es auch ganz viele Angebote so für Angehörige. Da ist es ja auch manchmal schwierig, wie gehe ich damit um für Familien und so weiter. Also wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und da haben die gesagt, Mensch, das könnt ihr doch mal im Podcast besprechen, weil darauf müssen ganz viele Menschen aufmerksam gemacht werden.
Ich habe übrigens einen tollen Podcast gehört, leider nur auszugsweise mit Harald Schmidt, der sich ja seit vielen Jahren auch sehr, sehr erfreut mit der Depressionshilfe. Und da gibt es direkt einen Depressions-Podcast. Ich weiß wirklich nicht, was er heißt, aber ich denke, wenn man googelt Harald Schmidt Podcast Depression, dann findet man das. Und das war spannend. Also am Anfang war ich kurz ein bisschen irritiert und habe gesagt, nehme ich dem das ab, weil Harald Schmidt kenne ich als Late-Nighter und Spaßvogel in erster Linie und so weiter. Nehme ich dem das wirklich ab? Aber doch, das war dann doch recht glaubhaft. Also er spricht dort mit Leuten, vor allen Dingen mit Experten, weniger jetzt mit Betroffenen und hat mir sehr gefallen, muss ich sagen. Macht er gut. Mhm. Harald Schmidt, Chapeau, dass er sich für solche Sachen Zeit nimmt.
Definitiv. Ich finde noch interessant, so ein Aspekt, weil du sagst, das ist auch so Tabuthema, dass das von Land zu Land sehr unterschiedlich ist. Also ich meine, man hat es früher immer so ein bisschen belächelt, dass die Amerikaner irgendwie alle ihren Therapeuten haben und regelmäßig zur Therapie gehen und so weiter. Ich habe es nochmal so ein bisschen im Bekanntenkreis mitbekommen. Wir sind ja häufiger mal in England, Großbritannien unterwegs gewesen, haben dadurch ein paar Freunde kennengelernt. Dadurch rutschte man dann in irgendwelche Facebook-Gruppen rein. Und da fand ich es doch befremdlich, muss ich schon sagen, dass dann auch ab und zu immer mal was aufploppte, dass jemand schrieb, ich melde mich gerade nicht, weil ich habe hier eine schwere Depression und so weiter. Und zwischendurch habe ich so das Gefühl gehabt, es ist jetzt gerade Modethema, weil jeder hat dann irgendwie mal festgestellt, ich bin jetzt auch depressiv, ich habe jetzt auch Burnout und so weiter und jeder sprach drüber. Auf der anderen Seite glaube ich einfach, dass wir hier in Deutschland so gepolt sind, dass es wirklich tabu ist. Man redet nicht drüber. Wenn man mal tatsächlich mal genauer in den Freundes- und Bekanntenkreis reinhorcht oder man kommt mal mit so einer Thematik, irgendwo ploppt das mal auf, dass jemand betroffen ist, dann merkt man immer mehr, wie viele tatsächlich auch das haben oder dann inzwischen eine Therapie gemacht haben oder ähnliches. Aber es spricht keiner drüber. Das ist, glaube ich, das Gefährliche auch bei der, was Christine ja auch gerade sagte, dass wenn man mal offener miteinander reden würde oder wie die Briten das offensichtlich auch offener bei Facebook und Co. tun, würde vielleicht auch bei manch anderen die Hemmschwelle sinken, sich da mal Hilfe zu holen.
Genau, und es gibt ja diese Hilfe auch wirklich. Das war auch das Spannende an dieser Sendung. Also wir hatten zum Beispiel einen Berliner DJ, der ganz offen darüber gesprochen hat, dass er eben an Depressionen leidet und da aber auch wirklich Hilfe erfahren hat. Der hat sich dann freiwillig einweisen lassen. Auch das klingt ja erstmal, wenn man sich nicht so damit beschäftigt, ein bisschen komisch, aber der ist dann geheilt. Der wurde das Einweisen einfach, weil es gibt ja Medikamente, die dann stimmungsaufhellend wirken, die dem Betroffenen aber auch wirklich helfen. Und das wird aber eben unter ärztlicher Aufsicht gemacht. Also es ist nicht so, dass sie da eingesperrt werden. Es ist halt einfach, es heißt halt einfach so. Und der kann wieder ein ganz normales Leben führen. Und die kriegen halt so Handwerkszeug an die Hand, weil so eine Depression kann ja nie wirklich geheilt werden. Also das nimmt man sein ganzes Leben mit und man bekommt aber gelernt, wie man damit umgehen kann. Also wenn man merkt, dass da, sagen wir mal, der graue Elefant anklopft, dann bekommt man so Handwerkszeug, dass man das in Zukunft dann eben besser in den Griff kriegt. Und so auch mit Suchterkrankungen, auch ein ganz großes Thema. Auch Demenz, es wird ja auch ganz viel diskutiert, aber keiner weiß so richtig was drüber. Also es ist wirklich ein ganz spannendes, ganz vielfältiges Thema. Da war auch der Professor vom Städtischen Klinikum mit dabei. Also wirklich eine ganz spannende Kiste, wenn man da sich irgendwie informieren möchte. Im Rahmen dieser Woche der seelischen Gesundheit, wirklich eine bundesweite Aktion, gibt es ganz viele Vorträge, die man besuchen kann. Ja. Also wirklich spannend.
Toll. Und die Tendenz, die meisten oder viele Betroffene haben, das zu verdrängen, liegt das daran, dass ist ja doch eher, dass wir alle geprägt sind, eher von dieser Spaßgesellschaft? Dass man zum Beispiel von einem Podcast wie Klein aber hart, ja, dass man erwartet, hey, alle erzählen Witze, alle sind lustig.
Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen, ein Stück weit ist es, ich glaube, dem fehlt einfach manchmal der Mut, damit rauszugehen, weil man muss sich ja selber auch eingestehen, ich krieg's eben jetzt gerade alleine nicht hin, ich muss mir Hilfe holen und das ist vielleicht manchmal so ein bisschen schwierig.
Ich meine, wenn alle so ringsherum, wenn alle ringsherum so spaßig sind, so Spaß haben und so scheinbar erfolgreich sind und so gut drauf sind und so, dass man sich da umso eher noch isoliert und einigelt und sagt, ups, ich bin jetzt hier irgendwie das Enfant terrible. Ich bin ja irgendwie völlig falsch am Platz.
Ja, aber das ist ja auch das, was zum Beispiel, weil du eben sagst, man kann diesen sozialen Medien da nicht den Vorwurf draus machen, aber das ist das, was natürlich das alles verstärkt. Also wenn ich bei Instagram nur die schönen Fotos sehe, wie das Mädel da hübsch posiert im Sonnenschein und meine Freunde nur im Urlaub sind, dann bin ich natürlich in meinem Alltag, was soll ich denn fotografieren? Ich habe schon immer das Problem, mein Gott, was ist in meinem Alltag, was soll ich denn zum Beispiel fotografieren? Also was passiert denn hier bei mir tagtäglich? Nix. Also kann ich da auch keine schönen Fotos posten. Und natürlich machen das die anderen auch nicht, wenn sie an der Bushaltestelle stehen und nichts Tolles passiert, sondern sie machen das dann, wenn es eben gerade schön ist. Und deswegen sehe ich natürlich nur auch diese Auswahl. Und das wird natürlich dann auch nochmal verstärkt. Wenn ich mich gerade selbst auch nicht so toll und so schön fühle, dann sehe ich nur, alle drumherum sind glücklich und haben Spaß. Das verstärkt natürlich dann meine Situation nochmal.
Ne? Aber darf ich den Anbieter einer solchen Plattform dann dafür verantwortlich machen?
Naja, es ist natürlich so konstruiert, dass das eher nach oben gespült wird. Du kannst natürlich schon auch als Anbieter dafür sorgen, dass nicht die Sachen, die meisten Likes bekommen, immer nur angezeigt werden, sondern vielleicht auch mal was anderes. Du kannst als Anbieter dir Gedanken darüber machen, was für Buttons gibt es. Nur den Gefällt-mir-Button, nur ein Herzchen-Button oder auch einen, der eher wie bei Facebook zum Beispiel ja dann was irgendwann mit dem Wut-Smiley und dem lachenden Smiley dazugekommen ist, dass es auch andere Reaktionen gibt. Das gibt es bei Instagram zum Beispiel nicht.
Das ist ja auch bei der Werbung zum Beispiel. Also jetzt hier, wenn man so mal um das Thema Schönheit und alle müssen ganz schick sein, gab es ja jahrelang immer so diese, keine Ahnung, 40 Kilo Models und alles ganz schick und hin und her. Und irgendwann, also mir fällt jetzt nur Darf ein, also hier die so Duschbad und Haarshampoo und sowas machen, haben dann irgendwann angefangen, in der Werbung, in der Fernsehwerbung, ganz normale Frauen zu zeigen, wo man eben auch mal 85 Kilo wiegt, wo man eben auch mal Zellulite hat, aber wo man ja trotzdem schön ist und wo trotzdem jeder Körper zwar einzig, aber trotzdem eben schön ist. Und das haben die so gezeigt, und kennt ihr ja vielleicht die Werbespots, und ich weiß noch am Anfang, ich weiß nicht, wann fing das an, vor 5, 6 Jahren oder keine Ahnung, also vor einer Weile, am Anfang hat man so gedacht, hä, was ist das jetzt? Und mittlerweile ist es aber, also ich freue mich immer richtig, wenn ich die Werbung sehe, weil ich denke, haha, guck mal, die hat Hochreiterhosen. Also das ist so, ich meine, wir sind doch alle nicht perfekt, insofern braucht es doch ein Stück weit auch mehr Mut zur Natürlichkeit und mehr Mut zur Einzigartigkeit. Ich finde es wichtig. Jetzt.
Ja. Zum Beispiel was mir wirklich super positiv aufgefallen ist, gibt es zum Beispiel einige Moderatorinnen im Fernsehen, die 30 überschritten haben, also zum Beispiel bei RTL, bei den Nachrichten, Ulrike von der Gröben ist ja nun auch nicht mehr gerade in den 29ern. Mhm. So, finde ich aber super, dass ich die da seit Jahren, ich mag die, ich finde die sympathisch, und dass die bei RTL aber auch wirklich immer noch moderiert, obwohl sie eben dieses Alter da überschritten hat, bei dem andere schon lange rausgeflogen sind. Und ist jetzt, mir fällt gerade kein anderes Beispiel von einem anderen Sender ein, bei RTL, ich weiß nicht, wie die Sendung heißt, ist es exklusiv, irgendwas im Vorabendprogramm, gucke ich auch extrem selten, aber irgendwann schalte ich rein und denke so, och, oh, guck mal, die hat aber tatsächlich mal auch 2 Kilo mehr als alle anderen. Mhm. Eine super sympathische, nette Frau mit einer tollen Ausstrahlung, aber die entspricht eben nicht diesem klassischen Fernsehmodell. Also die hat einfach eben auch mal eine andere Figur. Aber finde ich toll, dass es das dann inzwischen mal gibt. Das hat's 50 Jahre lang im Fernsehen nicht gegeben.
Ich komme ja überhaupt nicht mal zum Fernsehen gucken. Also wir stecken jetzt so tief drin in diesem The Crown, in dieser Netflix-Serie über das britische Königshaus. Ja, für alle, die diesen Podcast jetzt vielleicht doch etwas regelmäßiger verfolgen, es ist so mega spannend. Und weil wir gerade bei der in der Woche der seelischen Gesundheit, waren. Ja. Was jetzt so klar wird, ja, mit jeder Folge, wir sind jetzt am Ende der Staffel 2 oder so, wie allein, wie einsam die Elisabeth eigentlich war. Also am Anfang ging das alles noch, da war noch alles so gewuselt, aber jetzt so als, naja, ich sag mal, bestandene Königin, wir sind jetzt so in der Phase, wo sie etwa knapp 40 ist, sie bekommt jetzt ihr 4. Kind. Bekommt sie das eigentlich, das 4. Kind? Ich will jetzt nicht spoilern, aber ich kenne, also das erste war ja Charles, dann Anne, dann Andrew. Ich weiß gar nicht, jetzt ist sie wieder schwanger. Also
jetzt ist sie schwanger mit 94.
Nee. In der Serie, wo sie jetzt, glaube ich, Ende 30 ist oder so.
Ja, komm, hast du gespoilert, dass James Bond stirbt.
Kinder?
Ich glaube, sie hat nur 3.
Ja, die Queen, sie hat 3. Also muss ja da was Schlimmes passieren. Aber gut, das ist jetzt gar nicht das Thema. Das Thema ist, wie allein die war. Der Philipp ist ja nur unterwegs gewesen.
Nein, wir haben Edward unterschlagen. Ah, es gibt noch Edward.
Edward kommt noch zur Welt.
Mit den Scherenhänden? Das muss doch wehtun.
Prinz Edward, von dem hat man lange nichts gehört.
Ja, Gott sei Dank, vom Andrew hat man viel zu viel gehört.
Das stimmt allerdings, ja. Aber das ist total auffällig. Und dieser Film ist ja wohl relativ nah dran an der Realität. Obwohl das etwas umstritten ist. Das Königshaus hat ja wohl versucht, mich erkennt sich da besser aus als ich, aber also wie allein die war, also auch so in ihren Entscheidungen und Entscheidungsfindungen und also wirklich Freunde oder Partner hatte die nicht wirklich. Philipp war nur unterwegs und ihm wird ja da auch so ein bisschen nachgesagt, also in dieser Serie zumindest, dass er da von einer Affäre zur nächsten springt. War das wirklich so, Michael? Du bist doch hier unser Royalist, diesen Podcast.
Also ich hatte nichts mit ihm.
Ja.
Also insofern. Ja,
aber du hast dich doch damit ein bisschen beschäftigt in den letzten Jahren schon, bevor alle über The Crown gesprochen haben.
Ja, also ich habe ja immer sehr gerne hier Rolf Seelmann. Ich kann den Namen immer noch nicht. Eggebert heißt er, glaube ich, nicht Eggebrecht. Ich will immer Eggebrecht sagen, aber heißt Rolf Seemann Eggebert. Der Adelsexperte der ARD, den ich am Anfang sehr belächelt habe, früher als Jugendlicher und inzwischen doch zu schätzen weiß. Nämlich, wenn man dann ihn vermisst, wenn auf den anderen Sendern immer nur noch die anderen angeblichen Adelsexperten da unterwegs sind. Nein, aber tatsächlich, es gab immer Gerüchte und es ist wohl so, dass er doch im besten Mannesalter sehr unterwegs war und wohl ja auch ein sehr, sehr gut aussehender Kerl war. Und die Queen das wohl ja so irgendwie akzeptieren musste. Also sie gesagt hat, ja, okay, in Ordnung, du brauchst da offenbar ein bisschen mehr, dann tob dich mal aus. Lass es nur nicht zum Skandal werden. Angeblich hat die Queen auch mal was gehabt. Also angeblich gab es da auch mal eine Affäre, aber eben auch wohl nicht so viel. Und also ich weiß es nicht, ob bei Philipp das dann irgendwelche langjährigen Liebschaften waren mit richtig Verlieben und so weiter. Das wohl eher nicht, sondern so wie ich es wahrgenommen habe, wohl eher, wir haben irgendwo mal ordentlich auf den Putz gehauen und dann ist halt was passiert.
Und ich konnte sich ja nicht einfach scheiden lassen. Also ich konnte ja nicht einfach sagen, wir trennen uns und gehen unserer Wege. Ja. Das wäre ja ein Riesenskandal gewesen. Wir reden ja immer noch von den 60er Jahre. Und das war überhaupt kein Thema. Also insofern, was jetzt rauskommt so aus dieser Staffel ist, dass sie es weiß tatsächlich. Aber dass er sagt, ich bin trotzdem der Fels in der Brandung, ich bin an deiner Seite und ich bleibe an deiner Seite, du kannst dich auf mich verlassen, ein Leben lang, aber und der Rest geht dich nichts an. So ungefähr ist das Agreement. Was sie natürlich noch trauriger macht und noch einsamer, weil wahrscheinlich wäre es an der Stelle besser gewesen, wenn er gesagt hätte, komm, wir trennen uns, wir gehen das Risiko dieses Skandals ein und jeder probiert es doch mal neu. Aber das ist jetzt gerade so eine Konstellation, wo du denkst, puh, die arme Frau.
Ja, aber es ist ja wirklich eine Ehe, die von Anfang an komplett in der Öffentlichkeit stand. Ich glaube auch, dass sie am Anfang beide sehr verliebt waren. Sie vor allem in ihn total verliebt war. Und dass es dann aber auch ganz klar war, wie du schon sagst, Scheidung geht überhaupt nicht. Vor allem nach den Skandalen, die es vorher ja gegeben hat. Also der eigentliche König, der dann eine Frau nehmen die wollte, Onkel. Die aber nicht ging. Und ihr Onkel, genau. Dann eine Scheidung war nicht möglich und was weiß ich alles. Also es waren ja nur Skandale hintereinander weg. Und dass für sie klar war, nein, ich muss hier meine Pflicht erfüllen. Das hat Philipp auch so mitgemacht. Der hat sich ja auch nicht scheiden lassen. Das ist ja eine zweiseitige Geschichte. So, und beide sich irgendwie so arrangiert haben und dann, glaube ich, auf die alten Tage auch sehr glücklich miteinander waren. Also klar hat da der Philipp auch mal irgendwelchen Quatsch immer erzählt und sie hat das aber auch alles immer mitgemacht und gedeckelt und so. Sie hat ihn wohl auch immer... Also sie ist ja die Chefin nach außen hin fürs gesamte Königshaus, aber intern muss er das Familienoberhaupt gewesen sein. Also wenn Charles Mist gebaut hat oder so, das hat sie alles ihm überlassen, was so die letzte Konsequenz in Bezug auf die Kinder.
Genau, er hat auch entschieden, dass der Charles auf eine Schule, also sollte eigentlich nach Eton, aufs Elite College dort, wo alle Könige und Prinzen und was ich hingegangen sind. Und Philipp hat für Charles entschieden, dass er auf eine andere Schule geht, irgendwo in Schottland. Und also das war wirklich ein Drecksloch. Es war zwar auch so für die Elite schon, aber es war nicht im eigentlichen Sinne eine Elite-Schule. Die mussten dort wirklich im Dreck robben und hatten so Baustellen, also regelrechte Bauvorhaben, die sie dort bei Wind und Wetter und im Regen irgendwie hinbekommen mussten. Und Prinz Charles hat wohl später über diese Zeit gesagt, dass es schlimmer war als im Gefängnis. Und dass das eine ganz furchtbare Zeit war. War da 5 oder 6 Jahre als Kind, als 10-Jähriger sowas. Also in dieser.
Der arme Kerl.
So, jetzt muss ich mal pullern gehen. Entschuldigt, bitte.
Gehst du jetzt wirklich pullern?
Ich muss jetzt, ja, wir müssen mal kurz.
Der geht jetzt wirklich pullern. Micha, was machen wir denn jetzt?
Ach, der geht jetzt. An der Stelle ist jetzt Raum für eigene Gedanken. Raum
für eigene Gedanken. Wir reden schon wieder seit einer Stunde.
Ja, ich habe auch gerade gedacht, es ist schon wieder sehr lang. Ich hatte nämlich auch noch einen Tipp, aber ich dachte, nee, den behebe ich mir jetzt auf, weil der ist in der Mediathek drin, das kann ich auch nächste Woche machen. Der ist dann
genau
immer noch
so habe ich das auch gedacht. Ja, ich hatte eigentlich super. Auch was, aber machen wir nächste Woche. Wir kommen jetzt ganz schnell zur Frage und dann zum gespielten Witz.
Du kannst die Frage mir doch jetzt
schon mal. Ich könnte schon mal einleiten, weil auch das ein schönes Teasing.
Nee, du kannst es mir jetzt mal verraten und dann tun wir gleich so, als hätte ich es wirklich gewusst.
Nee.
Das ist so sein Problem, wenn der pullern muss. Es kommt hier auf Disziplin und Durchhalten an.
Das finde ich jetzt auch fies. Nee, da kriege ich auch wieder wirklich viele böse E-Mails. Ich dachte, muss doch nett sein zum André. Die Menschen beschweren sich immer, wenn wir den so dissen. Also über mich immer.
Wenn ich den so disse.
Ich glaube, bei Frauen wirkt das immer noch unsympathischer. Ich glaube, Männer können sich mal so untereinander mal so die Meinung sagen. Da sagt man, hey, der ist aber kompetent und hat jetzt ja so seine Meinung vertreten. Aber wenn eine Frau mal irgendwie was sagt, dann ist es gleich immer, die ist zickig und hüsete. Insofern.
Also du hast jetzt gar keine Angst vor der Reaktion von André, wenn er dann eine Woche später das irgendwie aus dem Podcast mal per Zufall mitbekommt? Das nicht. Also du hast jetzt Angst davor, dass dann jemand schreibt und sagt.
Genau, er davor. So, da ist er wieder.
Ich hätte auch keine Angst vor ihm.
Wir haben
alles geklärt.
Ehrlich? Ja.
Hast du Hände gewaschen?
Natürlich habe ich Hände gewaschen. Also
gestern Mittag vielleicht.
Aber Entschuldigung, also. Dass du jetzt hier wieder mal diese was haben wir jetzt 50 Minuten nicht durchhältst.
Ich trinke vielleicht eine Riesenkanne Wasser morgens während der Sendung. Ja, es ist ja Fehler. Auch die 7. Stunde hier oder die 8.
Ja, aber Entschuldigung, du bist doch Leistungssportler. Du weißt doch, wie du deinen Körper vorbereiten musst. Du bist so eine richtige Inkontinentalrakete.
Habt ihr schon mal Wasserwalking gemacht?
Hallo, das war der Mörder-Gag, den habe ich wirklich vorbereitet. Inkontinentalrakete. Da war das ja auch drauf,
dass
den
los. Entschuldige, dass ich das so weggehe. Oh, Micha. Das war ja.
Ja, bitte.
Fast ich möchte so gut wie Scholz und Vorurteilen.
Ja. Fast. Es wird ja alles noch besser, weil der Käse ist noch nicht gelocht hier, was diesen Podcast angeht. Wir kommen ja gleich zum gespielten Witz. Nee, aber ich wollte schnell noch, weil ich es gerade angefangen hatte. Wie sind wir drauf gekommen? Wasser.
Hier, wegen Wasser Händewaschen und so. Händewaschen.
Ja, ich war gestern im Wasser, habe zum ersten Mal in meinem Leben Wasserfitness gemacht. Und zwar Wasserwalking.
Oh, ist es schon so weit? Hast du schon Wasserwalking gemacht?
Spontan an Seniorensport.
Ja.
Mach das mal. Probier das mal. Du kriegst irgendwelche Manschetten um die Füße, sodass also deine Füße berühren nicht den Grund. Also das passiert auch im tiefen Wasser. Ja. Mhm. Und dann musst du versuchen zu laufen, wirklich im Wasser zu laufen. Und das klingt jetzt erstmal so ein bisschen nach Spaß und Senioren, gelenkschonend, keine Ahnung, Seniorensport.
Aber wenn dann der Trainer sagt, ich hatte gestern einen Personal Trainer, weil ich am kommenden Sonntag habe ich so einen kleinen Wettkampf, eine Schwimmhalle gibt es einen Geburtstag, also nicht meinen, Schwimmhallengeburtstag, da gibt es dann so einen Triathlon, weil wo dieses Wasserwalking quasi Bestandteil ist. Und wenn der dann sagt, jetzt machen wir das mal 100 Meter weit, also das heißt, du läufst im Wasser, ohne dass du den Boden berührst. Also bist wirklich vertikal aufrecht und musst dann versuchen, ohne zu schwimmen, ohne Schwimmbewegung. Mhm. Ich sage euch, das ist total anstrengend. Das ist wirklich mega anstrengend.
Wie lang dauert so eine Einheit? Ist das so 50, 55 Minuten lang, dass du zwischendurch auch pullern musst? Bleibst du dann stehen dabei oder kannst du das eben laufen lassen?
Kannst du es einfach laufen lassen. Da ist es angenehm.
Gibt's das wirklich? Ich habe immer das Gerücht gehört, wenn man das im Wasser machen täte, da haben die einen Stoff drin, dass sich das verfärbt und dann sieht man sofort.
Ja, das ist im Film
ja,
so.
Ja, in Adam Sandler Film ist das so.
Ich kann dir sagen, das ist nicht so. Nee.
Ach du, in welche Schwimmbäder geht ihr denn? Da möchte ich nicht hin.
Pullerst du nie so in die Badewanne und so? Pullerst du da nie? Stehst du da extra auf und gehst aufs Klo?
Ich gehe dann extra raus und puller ins Waschbecken.
Ja. Soll man übrigens nicht mal, man soll bitte nicht ins Schwimmbecken pullern, weil da werden tatsächlich irgendwelche Giftstoffe frei. Zwar in relativ kleinen Dosen, aber es ist tatsächlich zumindest gesundheitsschädlich, gesundheitsgefährdend.
Ja, das ist, wenn man da reinpullert, das ist nicht harmlos.
Ja, nicht harmlos. Oh, weißt du, jetzt zum Schluss laufen wir hier in Topform, in Höchstform auf. Mensch, was ist denn los heute?
Ja. Ich habe heute Kaffee und Tee zum Podcast mir gleichzeitig hingestellt. Vielleicht sollte ich das öfter machen.
Ich ehrlich so hektisch. Micha. Christine hat eine Frage, weil wir waren ja gerade beim Bildungsstand von Prinz Charles und ich hatte über diese räudige Schule gesprochen, die ja trotzdem irgendwie eine Elite-Schule war, aber die waren da alle ganz böse zu ihm. Und von Bildung kommen wir jetzt zur Frage. Die Frage, die darüber entscheidet, wer heute den gespielten Witz kredenzen muss.
Halten wir an dieser Stelle nochmal fest, dass ich zwei Witze oder anderthalb, je nachdem, wie man rechnet, noch im Vorteil bin und du heute wieder keinen hast. Also es geht um alles.
Ich borge mir noch einen, solange die Zinsen noch niedrig sind, würde ich sagen. Nehme ich nochmal Kredit auf.
Anschreiben. So. Also, es geht um den Vogel des Jahres. Mhm. Da kann man ja gerade abstimmen auf der Seite vom NABU. Kann man sich irgendwie einen Vogel aussuchen. Was ist da dabei? Die Mehlschwalbe.
Sperling, Feldsperling ist dabei, weiß
der
ich.
Der Steinschmetzer.
Der Schmetzer, ja.
Der Bluthänfling und so weiter. Ja. Also, wenn man sich so für Vögel interessiert, eine ganz schicke Sache.
Ist jetzt die Frage, welchen dieser Vögel gibt es wirklich?
Nein.
Weil die klingen alle so, als ich habe noch nie davon gehört.
Kennst du nicht den Bluthänfling?
Nein.
Oder den Steinschmetzer?
Hatte ich noch nie. Ich glaube, das ist ansteckend, das will ich auch nicht.
Okay. Wie auch immer. Also, die Frage ist eigentlich recht leicht. Und zwar, welches ist die größte Ordnung bei den Vögeln? Also die größte Klasse bei den Vögeln allgemein. Ne? Sind das die Sperlingsvögel? Sind es die Papageien? Oder sind das die Hühnervögel?
Ich würde sagen C, Hühnervögel.
Also alle Arten so. Welches ist die größte Gruppe? Du nimmst Hühnervögel.
Nehme Hühnervögel.
Micha?
Muss ich was anderes nehmen? Die Sperlinge glaube ich nicht. Dann würde ich jetzt mal die Papageien nehmen. Aber ich habe keine Ahnung.
Wir reden aber jetzt nicht von Körpergröße, sondern die artenreichste Ordnung, sagen wir es
also
mal so.
Also ich würde sagen, also die Spaßvögel sind wenige. Die Dummvögel gibt es viel, viel häufiger. Die Schnepfen sind auch oft vertreten. In unserem Podcast übrigens alle drei. aber ich weiß es nicht. Nee. Also ich sag mal wirklich Papagei.
Papagei, okay.
Warte mal, was war das jetzt? Schnepfen, Spaßvögel und was war das in der Mitte?
Das weiß ich nicht, das habe ich vergessen. Es fiel mir hinterher auch ein. Ich müsste jetzt, wenn ich jetzt jemand nachfragt, muss ich sagen, wer ist denn was? Nein.
Ja. Okay, so. Wir machen es kurz. Die größte Ordnung der Klassen bei den Vögeln sind tatsächlich die Sperlingsvögel, die umfassen fast 60% der Arten. Irgendwie über 5000 Arten gehören rein ordnungsmäßig zu den Sperlingsvögeln.
Aber guck an, da ist auch Sperling, ist auch ein P drin wie ein Papagei. Ich bin wieder näher dran als du.
Tja, was soll man jetzt? Habt ihr beide verloren?
Jetzt haben wir beide verloren, das heißt Christine muss eigentlich.
Was?
Hast du einen gespielten Witz?
Nee, ich hab keinen.
Hast du keinen?
Nee, ich bin ja, ich hab doch jetzt
Du kannst ja einen von mich erborgen.
Was machst du? Ja. Ich bin doch hier kein Witzepfandhaus. Ja. Aber was machst du denn auch für Fragen? Also wenn du drei Alternativen hast und du hast hier zwei Deppen, die schön daneben liegen.
Ich meine, wie viele Papageienarten gibt's denn? Ich meine,
also bist du,
logisch.
Du bist der Schlauvogel und du hast zwei Dummvögel hier an deiner Seite in diesem Podcast.
Also, wer erzählt jetzt einen Witz?
Micha, ich habe ja keinen. Also Micha. Ich bock mal einen halben Punkt, okay? Also wir machen jetzt 50-50 und ich habe mir jetzt, also wenn du den jetzt erzählst, habe ich einen halben bei dir gut.
Ich finde, ich habe für die nächsten drei ausgesorgt mit meiner Inkontinentalrakete an dieser Stelle. Schönen Dank an unseren Lieblingsredakteur Yoshi. Der hat mir den letztens heimlich zugespielt. Aha. Ich muss wahrscheinlich jetzt hier über Jahre noch abbezahlen dafür. Ich habe auch nur wieder einen doofen. Ich habe wieder echt nur so einen total doofen hier. Mhm. Okay. Warte mal, wie machen wir den? Ja, okay, pass auf. Dann machen wir... also André und ich in dem Fall, Christine... Du bist jetzt mal außen vor.
Ich pass auf, ich lache.
Du lachst, genau.
Ich bin der Quotenlacher. Ja, kann ja, ich gut.
Da musst du jetzt aber heute, also dann bitte stell dich schon mal, üb schon mal deine Rolle. Also pass auf, André und ich, wir treffen uns und ich erzähle dir eine ganz traurige Nachricht, nämlich, dass das was Übles passiert ist und dann musst du nachfragen, wie, um Gottes Willen, was ist denn passiert und so weiter. So, und dann erzähle ich das alles und dann musst du sagen, jetzt pass auf, wichtig, es kommt darauf an, dass dieser Satz genau platziert ist. Nee, dann musst du nämlich sagen, oh nee, was hat er dann gemacht?
Okay, alles klar.
Ja? Willst du es dir aufschreiben?
Nein, merke ich mal.
Nicht, dass du wieder auf Toilette gehen musst zwischendurch, alles vergessen. Was habt ihr dann gemacht? Also erste Frage, was ist denn passiert? Zweite Frage, und was habt ihr dann gemacht?
Okay.
So, wir treffen uns nicht bei Instagram, Facebook, sondern wir stehen jetzt wirklich mal in der Kneipe nebeneinander und ich mache ein ganz bescheuertes Gesicht, sodass du dass du sagst, Mensch, wie geht's dir denn und so weiter.
Ich fange mit einem an. Mit einem.
Ist das richtig so, Bier und mache auch.
War das gut so? Was ist denn los mit dir, Junge? Erzähl mal.
Ja, meine Frau ist letzte Woche gestorben.
Was bin ich jetzt wieder dran?
Gestorben. Meine Frau, ja, es ist, ich überlege auch, es ist blöd, weißt du, ich mache dieses diese heteronormative Geschichte. Ich müsste jetzt sagen, mein Mann ist gestorben, also ist jetzt auch blöd. Ich müsste das Klischee erfüllen. Also, meine Frau ist letzte Woche gestorben. Da musst du jetzt fragen, oh je, wieso, was ist denn passiert?
Ja, ja, okay, ist klar. Okay. Mhm. Wir fangen nochmal an, ja?
Ja, ja.
Okay. Also, wir stehen jetzt in der Kneipe, ja? Ich mach so.
Wichtig ist die letzte Frage. Was habt ihr dann gemacht? Ja. So, aber die zweite Frage ist, was ist denn passiert?
Ja. Mensch, Junge, was ist denn los mit dir?
Ach, Menno. Meine Frau ist letzte Woche gestorben.
Wie ist denn das passiert?
Ach, ganz blöd. Die wollte in den Keller runter, wollte da Kartoffeln, Sauerkraut fürs Essen hochholen. Dann ist sie ganz blöd abgestürzt und hat sich das Genick gebrochen.
Was habt ihr denn da gemacht?
Nudeln.
Ich habe ihn nicht verstanden.
Was habt ihr dann gemacht? Du bist wie der Spiegelredakteur, der in den James Bond geht und sagt, hat mich alles nicht unterhalten.
Genau. So, ich würde das als Spiegelredakteur jetzt als einziges Podcast-Desaster bezeichnen. Eine Minute und fünf lang und gefühlt keine Minute kürzer.
Punkt.
Eieiei, auch da war jetzt nicht so schlecht. Nee, sie hätte jetzt nicht sterben müssen.
Das war dein natürliches Lachen? Was? Da hast du jetzt gerade so gar nicht künstlich gelacht, das kam aus dir raus. Ja,
das kam aus mir raus.
Das freut mich.
Sehr schön.
Schöne Sache.
Jetzt bleibt bitte alle schön gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder und mal gucken, wir haben eine Wette laufen, ob der kleine Nordrhein-Westfale dann noch im Amt ist.
Was ist denn dein Wetteinsatz? Ein Witz? Haha.
Das ist so böse.
Habt euch lieb.
Ja, ich mache den Armin. Okay, also wir hören uns morgen früh im Radio wieder.
Sehr gerne.
Natürlich gerne nächste Woche hier an dieser Stelle. Und bis dahin, eine schöne Zeit und empfehlt uns. Nee, wahrscheinlich lieber nicht weiterempfehlen, oder?
Also mich würde es freuen.
Ja, man muss sich nur drauf einlassen. Ja, das ist wie bei James Bond. Man muss sich drauf einlassen, dann geht's schon.
Okay. Also tschüss.
Ciao. Tschüss.
Klein, aber hart.
Präsentiert von 1. Energie in Sachsen. Bei 1 gibt's bis zu 400 Euro Bonus für grünen Strom und günstiges Gas. Wechseln Sie jetzt und genießen Sie 24 Monate Preissicherheit. 1.de/fix24